Kleiner Tipp, der Gartenpodcast des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wollen wir über Weihnachtssterne sprechen. Weihnachtssterne sind ja schon ein Phänomen. 17 Millionen werden in Deutschland jährlich gezüchtet. Damit sind sie die zweitbeliebtesten blühenden Zimmerpflanzen nach Orchideen. Jetzt kann man sich fragen, woran liegt's? Nun, Weihnachtssterne sind ein beliebtes Geschenk an Heiligabend. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich einen bekomme. Ich rechne zumindest damit. Ich weiß auch, dass Weihnachtssterne sehr sensible Pflanzen sind. Ich weiß allerdings nicht, was ich tun kann, dass so ein Weihnachtsstern bis ins Frühjahr hält. Darüber wollen wir heute sprechen und über einiges mehr. Mit Stefan Wartenberg, dem Leiter des Referates Zierpflanzenbau bei uns hier am LFOLG. Hallo, Herr Wartenberg.
Guten Tag, hallo.
Wir, das sind
Anja Seliger
und ich, Falk Hofer.
Die Zimmerpflanzen sind ja nun Pflanzen der Saison. Und sagt man nur eigentlich Weihnachtssterne oder Ponsetien? Wie ist es denn richtig?
Also wenn man es ganz exakt sagen will, heißen sie botanisch Euphorbia pulcherrima wildeno ex clotch. Das muss ich auseinandernehmen. Euphorbia ist die Gattung, eine wichtige Leitgattung der Familie der Wolfsmilchgewächse. Pulcherrima ist die Nachsilbe für die Art, heißt frei übersetzt die allerschönste, was ja zutreffend ist. Und dieses Wildeno ex clotch nach dem botanischen Namen ist die Geschichte zu der Benennung dieser Pflanzenart. Es war nämlich 1832, als der Botaniker Karwinski von Karwin zwei Herbarbelege, das heißt also getrocknete Pflanzen, von einer Mexiko-Reise mit nach München brachte, von wo aus sie dann 1834 in den Botanischen Garten nach Berlin gelangten und dort von Klotsch bestimmt wurden. Und die Regel für die botanischen Namen ist die, dass immer der Name gilt, der von einem namhaften Botaniker historisch gesehen als erstes vergeben wurde. Der Johann Friedrich Klotsch berief sich dabei auf Aussagen von Karl Ludwig Wildenow, aber diese waren nicht schriftlich belegt, deshalb heute diese etwas lange Bezeichnung. Interessanterweise gibt es im Berliner Herbarium noch zwei ältere Pflanzen, die aber nicht bestimmt worden sind, die wahrscheinlich von einer Reise von Humboldt schon Anfang des 19. Jahrhunderts nach Europa gelangt sind. Der zweite Name, den es auch gibt, Ponsetie, ist sozusagen die zweite Linie der Namensgebung, nämlich es war ein amerikanischer Gesandter, Joel Robert Ponsett, der 1825 lebende Pflanzen in die USA schickte, von wo aus sie über einen befreundeten Gärtner an den Botanischen Garten in Edinburgh, also nach Europa, gelangten, wo der Botanikprofessor Robert Graham diese Pflanzen meinte, eine neue Art entdeckt zu haben, weil er die anderen Ergebnisse noch nicht kannte und ihnen den Namen Poinsettia pulcherrima gab, also interessanterweise auch die allerschönste. Und dieser Name Poinsettia, der Gattungsname Poinsettia, hat sich heute im englischsprachigen Bereich und auch in der Fachwelt einfach als umgangssprachliche Bezeichnung für den Weihnachtsstern erhalten.
Also ich kenne die Pflanze auch vorwiegend unter dem Namen Weihnachtsstern. Warum wird denn dieser Name bei uns vorwiegend verwendet?
Der deutsche Name hängt natürlich damit zusammen, dass es eine ausgesprochene Saisonpflanze der Advents- und eigentlich Vorweihnachtszeit ist. Die Gründe dafür liegen in der Pflanze selbst. Es ist nämlich eine Kurztagspflanze, wie wir sagen. Das heißt, eine Pflanze, die kurze Tage braucht, damit sie vom vegetativen Wachstum, also vom krautigen Wachstum, in das generative Wachstum, also zur Bildung von Blüten, gelangt. Die kritische Tageslänge für diese Kurztagspflanze Weihnachtsstern sind 12 Stunden. Nun brauchen wir das nur noch durchzurechnen. Wenn wir einen Kurztagsbeginn bei uns, den natürlichen Kurztagsbeginn haben, Tag-Nacht-Gleiche, das ist etwa um den 21.09. herum, mit der Dämmerungswirkung, also in etwa die Wochen 39-40, Ende September, Anfang Oktober. Und ab da haben die meisten Sorten eine Reaktionsdauer von 7 bis 9 Wochen. Das heißt, ab Eintreten dieses Kurztages brauchen sie 7 bis 9 Wochen, bis sie fertig sind, bis ihr eigentlicher Blühbeginn stattfindet. Und wenn man jetzt rechnet, von Woche 40 plus 8 ist man bei 48. Das heißt, das ist ungefähr die Woche vor dem ersten Advent.
Sie hatten von Saisonpflanzen gesprochen. Das klingt so nach Kurzlebigkeit, aber ich hoffe, die Weihnachtssterne halten bis Weihnachten.
Das sollten sie auf jeden Fall. Und das tun sie auch, wenn sie keine gravierenden Fehler gemacht haben.
Okay, ich merke schon, hier kommt der grüne Daumen ins Spiel. Welche Fehler kann man denn machen?
Mit dem grünen Daumen ist das so ein Begriff. Eigentlich ist der grüne Daumen ein grünes Auge. Es kommt nämlich darauf an, die Pflanzen im Blick zu behalten und dann schnell zu handeln. Also auf diese Verbindung zwischen Auge und Hand. Aber zurück zu den Weihnachtssternen. Es gibt einfach, gilt einfach, einige Fehler nicht zu machen. Sie sind nämlich sehr empfindlich gegenüber Kälte. Weihnachtssterne sind wärmeliebenden Pflanzen. Sie reagieren empfindlich, wenn die Temperaturen unter 10, unter 8 Grad sinken. Deshalb einfache Regel: keine Ponsettien kaufen, die im Freien präsentiert werden. Für den möglichst kurzen Transport durch die Kälte die Pflanzen gut verpacken. Mehrfache Schichten aus Papier sind hier sehr nützlich. Und wenn Sie weiter einkaufen gehen, nicht etwa die Pflanzen im Auto auf dem Parkplatz kalt stehen lassen. In weiterer Empfindlichkeit zeigen die Pflanzen gegenüber mechanischen Verletzungen. Wenn mechanische Verletzungen eintreten, tritt nämlich Ethylen aus. Ethylen ist ein Wundheilungshormon, also ein Gas, ein Wundheilungshormon, was normalerweise nützlich ist für die Pflanzen. Wenn aber zu viel Ethylen da ist, lassen sie die Blätter fallen. Deshalb ist das so, wenn sie während des Transportes zu stark verletzt werden, ist das Risiko dafür zu hoch. Es ist auch so, dass dieses Risiko vermindert wird, indem Ponsettientüten übergestreift werden. Nicht von oben, sondern von unten. Die Pflanzen werden praktisch in die Tüte fallen gelassen. Dadurch vermindert man diese Verpackungsschäden. Eine weitere Sache ist, dass natürlich, wenn Sie eine Pflanze berühren, auch ein Stück drücken, relativ schnell Blattadern brechen und Sie sehen, dass der weiße Milchsaft deutlich austritt. Das ist aber relativ unkritisch. Dieser trocknet später zu kaum sichtbaren kleinen grauen Flecken zurück. Obwohl ich vorhin gesagt habe, dass der Weihnachtsstern eine Kurztagspflanze ist, braucht er dennoch viel Licht. Es sind lichtliebende Pflanzen. Lichtmangel führt zum Vergilben, später abfallender Laubblätter und zuletzt auch der farbigen Hochblätter. Deshalb ist es wichtig, nach dem gut verpackten Transport die Pflanzen schnell wieder ans Licht zu bringen. Und für die weitere Betreuung gilt eine Regel, die leider meistens nicht so richtig in unseren Wohnräumen zu berücksichtigen ist, nämlich mindestens täglich 6 Stunden in die volle Sonne zu stellen. Ein heller Standort sollte es aber auf jeden Fall sein. Auch gegenüber Störlicht sind die Pflanzen empfindlich. Das ist nämlich so, wenn sie länger als 12 Stunden Lichteinwirkung haben, weil sie im beleuchteten Zimmer ständig stehen, neigen sie dazu, wieder durchzutreiben. Wir sagen dazu splitten, weil sie das von der Mitte von ihren eigentlichen Blütenständen her tun und dann unansehnlich werden. Natürlich sind sie auch empfindlich gegenüber Trockenheit. Also Wassermangel und richtige Trockenheit, dass die Blätter herunterhängen, sollte man auf jeden Fall vermeiden.
Sie sagten viel Wasser, das ist doch dann ganz günstig, wenn ich Übertöpfe verwende, wo der Wasservorrat entsprechend gehalten wird.
Keinesfalls. Staunässe macht nämlich genauso großen Schaden wie eine große Trockenheit. Wenn Pflanzen im Wasser stehen und diese Gefahr besteht in den Übertöpfen, dann wird den Wurzeln die Luft zum Atmen genommen. Ganz wichtig ist also erst kontrollieren und dann gießen, wenn Sie Übertöpfe aus ästhetischen Gründen einsetzen. Am besten ist es, wenn man den Pflanzen in den Übertöpfen gießt und nach so 5 bis 10 Minuten eine zweite Runde an den Pflanzen vorbeimacht, wo man das überschüssige Wasser aus den Übertöpfen ausschüttet. Diese zweite Runde ist eigentlich gut. Die ist gut und wichtig für die Pflanzen, dass sie nicht in der Staunässe stehen, und vielleicht auch ganz gut für Sie, denn dann sehen Sie Ihre Pflanze noch einmal aus der Nähe.
Also mit der Gießkanne sollte man vorsichtig sein. Ich vermute, mit dem Düngen verhält es sich ähnlich.
Genau so ist es. Für die Advents- und Weihnachtstage haben die Ponsettien im Topf genügend Nährstoffe. Sie sollen ja in dieser Zeit eigentlich nicht wachsen. Sie haben auch gar kein Licht, genug Licht zum Wachsen, benötigen also keine weiteren Nährstoffe. Es ist nicht erforderlich und auch nicht sinnvoll, die Pflanzen in dieser Zeit zu düngen. Es steigt dadurch nur das Risiko für einen Ausfall durch Wurzelerkrankungen. Anders ist es, wenn Sie über die Weihnachtszeit und über den Winter hinaus Ihre Pflanze weiter bringen wollen, über den Sommer bringen wollen. Dann ist es so, dass Sie etwa ab März wieder düngen sollten, vielleicht sogar wöchentlich, um die Pflanze zum neuen Wachstum anzuregen. Das neue Wachstum wird auch durch einen kräftigen Rückschnitt gefördert.
Also wenn ich alles richtig mache, mit der Düngung, mit dem Gießen, mit dem Rückschnitt, dann halten die Weihnachtssterne sogar bis ins Frühjahr hinein.
Das Potenzial haben sie dazu. Sie halten auch bis zum nächsten Winter. Aber das Problem ist dann, dass es eben eine Kurztagspflanze ist. Das heißt, unter unseren Wohnbedingungen werden sich die Pflanzen im nächsten Winter nicht wieder so schön ausfärben und so viel Farbe zeigen, wie sie hatten, als sie gekauft haben, als sie aus der Gärtnerei kamen. Im Sommer über ist es eine Grünpflanze, die auch gern im Freien stehen kann, aber diese neue Blütenbildung wird in der Regel sehr unzureichend sein. Es sei denn, es gelingt Ihnen ganz konsequent, die Tageslänge auf maximal, sag mal, 11,5 Stunden am Tag zu begrenzen.
Sie haben jetzt gerade von Hochblättern gesprochen und nicht von Blüten. Ist das jetzt nicht das Gleiche bei den Weihnachtssternen?
Nein. Die eigentlichen Blüten der Weihnachtssterne sind relativ unscheinbar. Sie sitzen in der Mitte der farbigen Hochblätter. Genau genommen sind diese Blüten in der Mitte Blütenstände aus getrennten männlichen und weiblichen Blüten. Wenn Sie genau hinsehen, bei den meisten Sorten sehen Sie bei den männlichen Blüten dann relativ große gelbe Staubbeutel, die auch zum Zierwert im Kontrast zum Beispiel zu den roten Hochblättern gut beitragen. Bei den weiblichen, die eher nur grünliche kleine Knubbel sind, fällt ein bisschen ein rot gefärbter Stempel mit einem gabeligen Narbenende auf. An den weiblichen Blüten gibt es aber häufig Nektardrüsen, wo dann große Nektartropfen in den Blütenständen zu sehen sind. Diese sollen eigentlich Insekten anlocken, genauso wie auch die farbigen Hochblätter. Zu Früchten kommt es unter unseren Bedingungen allerdings kaum. Die Gärtner bezeichnen die Gesamtheit der Hochblätter, die an einem Trieb sitzen, als Brakteen.
Ich bin jetzt durch die Pillnitzer Gewächshäuser hier des LFULG spaziert und habe ein riesiges Sortiment an Weihnachtssternen entdeckt. Also da gibt es nicht nur dieses übliche Rot, was man so kennt, den roten Weihnachtsstern, sondern es gibt auch viele andere Farben wie rosa, violett, gelb oder auch bis hin zu weiß. Und ich habe sogar Hochblätter gesehen, die waren marmoriert und zweifarbig.
Ja, auch die Formen der Hochblätter sind ganz verschieden. Es gibt glattrandige, tropfenförmige Blätter, ein Eichenlaub erinnernde mit großen gebuchteten Blatträndern. Es gibt mausförmig runde Hochblätter. Die Oberflächen der Hochblätter, der farbigen Hochblätter, sind glatt, gewellt, blasig oder gekräuselt. Interessant ist auch die verschiedene Stellung der Hochblätter. Es gibt Sorten, bei denen stehen sie fast waagerecht oder bei den meisten Sorten stehen sie waagerecht vom Trieb ab, aber es gibt auch Sorten mit hängenden oder halb aufrechten Brakteen. Bei einigen Sorten erinnern diese sogar an sich öffnende Rosenknospen. Es ist großartig, was in den letzten 100 Jahren Züchtungsgeschichte der Weihnachtssterne alles entstanden ist. Es ist nämlich ungefähr 1923 gewesen, dass Paul Egge in den USA, in Encinitas, südlich von Los Angeles, im großen Stil mit der Kultur von Poinsettien begonnen hat. Interessanterweise war es damals übrigens keine Topf- oder Zimmerpflanze, sondern die Weihnachtssterne wurden ausgepflanzt und für die Schnittblumenproduktion kultiviert. Ein Zweck, der heute nur noch selten verfolgt wird. Mit den meisten Sorten funktioniert das aber auch heute noch ganz gut. Schneiden Sie doch einmal einen größeren Weihnachtsstern auseinander. Verwenden Sie die einzelnen Triebe für die Weihnachtsfloristik. Wichtig ist, dass Sie die frisch geschnittenen Triebe erst im Wasser etwas ausbluten lassen, das heißt der Milchsaft aus der Schnittstelle austreten lassen. Ohne ein neues Anschneiden können die Stiele dann in den Weihnachtssträußen oder Weihnachtsgestecken verwendet werden. Die Vasenhaltbarkeit beträgt etwa 10 Tage. Wenn ein Blumenfrischhaltemittel eingesetzt wird, verlängert sich die Haltbarkeit noch einmal um einige Tage. 100 Jahre Züchtungsgeschichte der Weihnachtssterne haben auch viele Fortschritte gebracht, die wir als Verbraucher gar nicht sehen. Die Stecklingserträge der Mutterpflanzen, die Bewurzelungsrate in der Stecklingsvermehrung und die Verzweigung ohne Rückschnitt wurden durch Züchtung wesentlich gesteigert, die Krankheitsanfälligkeiten reduziert, alles wichtige Eigenschaften, die vor allem für den Erwerbsgärtner wichtig sind. Die modernen Sorten zum Beispiel haben bei der Gewächshauskultur um 3 bis 5 Grad niedrigere Temperaturansprüche als noch vor 20 oder 25 Jahren. Auch eine kürzere Reaktionsdauer für die Ausfärbung senken die Kulturdauer und den Aufwand an Heizenergie.
Aber zu den sogenannten Warmhauskulturen zählt der Weihnachtsstern trotzdem noch, oder?
Ja, wenn Sie für Warmhauskulturen ein Tagesmittel von nur etwa 18 Grad Celsius ansetzen.
Muss ich mir da wegen eines großen CO2-Fußabdrucks, muss ich da ein schlechtes Gewissen haben?
Vor einigen Jahren wurden von Kollegen an der Hochschule Weihenstephan Triesdorf die CO2-Fußabdrücke für die gängigsten Kulturverfahren der Weihnachtssterne ermittelt. Die Werte lagen bei 0,65 bis 0,85 Kilogramm CO2 für eine Pflanze im 12-Zentimeter-Topf mit 4 bis 5 Trieben. Das liegt in der Größenordnung von 5 Kilometer Autofahrt mit einem Kleinwagen. Nun kann man nicht schlechte Gewissen gegeneinander aufrechnen. Wichtig ist, den CO2-Abdruck im Auge zu behalten und immer ins Verhältnis zu dem Nutzen zu setzen, den man für sich erzielt. Und der kann bei einem Weihnachtsstern höher liegen als bei 5 Kilometer Autofahrt. Im Gesamtbestreben um eine noch höhere Nachhaltigkeit arbeitet der Gartenbau und die Forschung dafür an weiteren Bausteinen zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks. Immer besser isolierte Gewächshäuser, energiesparende Heizungsstrategien, die Nutzung von Elektroenergie mit immer höheren Ökostromanteilen, die schrittweise Reduzierung des Torfanteils in den Substraten sowie perspektivisch auch der Umstieg auf nicht fossile Brennstoffe werden gezielt vorangetrieben. Das geht nur, wenn die gärtnerischen Produkte wie die Weihnachtssterne auch zu akzeptablen Preisen verkauft werden.
Weil wir gerade beim Thema Nachhaltigkeit sind, dazu gehört doch auch, weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen. Wie sieht es denn damit bei den Weihnachtssternen aus?
So wenig wie möglich, so viel wie nötig, ist auch hier die Devise. Die Umstellung auf biologischen Pflanzenschutz ist voll im Gange und hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Für die meisten der tierischen Schaderreger der Weihnachtssterne, von den Trauermückenlarven über die Tripse bis hin zu den weißen Fliegen, gibt es Nützlinge, die unter den Gewächshausbedingungen recht gut funktionieren. Mit verschiedenen Raubmilben, Schlupfwespen und Raubwanzen stehen gute Gegenspieler zur Verfügung, die die Gartenbaubetriebe auch einsetzen. Wichtig ist, dass aber auch nützlingsschonende Mittel zur Verfügung stehen, die bei Notwendigkeit für Korrekturspritzungen eingesetzt werden können. Das Wissen für diese komplexen Systeme ist in den letzten Jahren stark angewachsen und wird rasch von den Betrieben aufgegriffen und eingesetzt. In Deutschland ist der Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel auch gesetzlich stark eingeschränkt. Bei der Kaufentscheidung hilft auch ein Blick auf die Herkunft der Pflanzen, um Nachhaltigkeit durch regionale Produktion zu unterstützen.
Und jetzt möchte ich Ihnen noch eine ganz persönliche Frage stellen, Herr Wattenberg. Steht bei Ihnen zu Hause ein Weihnachtsstern oder vielleicht auch mehrere?
Nein, noch nicht. Aber diese Woche werde ich wohl noch einen kaufen. Das heißt, wenn ich ehrlich bin, meistens soll es vorher einer werden. In Wirklichkeit werden es dann meistens 3 bis 4. Es gibt eben so viel Schönes.
Es gibt so viele schöne Weihnachtssterne. Vielen Dank für die interessanten Informationen zum Weihnachtsstern, Herr Wattenberg.
Sehr gerne.
Und ich hoffe, Ihnen hat der Podcast auch gefallen. Weitere nützliche Dinge für Ihren Garten erfahren Sie bei uns im Internet unter der Internetadresse www.gartenakademie.sachsen.de. Und in der nächsten Folge des Gartenpodcasts soll es um Grundlagen der Gartengestaltung gehen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß und Erfolg in Ihrem Garten. Bis zum nächsten Mal beim Gartenpodcast des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.